Guten Morgen. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob ihr das schon jemals oder wann ihr das zum letzten Mal erlebt habt, dass ihr ein Buch gelesen habt, das ihr nicht zu Ende lesen konntet. Und ich meine jetzt nicht aus dem Grund, weil es A, zu langweilig war, das kommt sicher häufiger vor, oder B, weil ihr es einfach nicht kapiert habt, in dem Sinn, dass es zum Beispiel ein Mathebuch war, mir würde das so gehen, oder ein Physikbuch, nein, das meine ich nicht. Sondern ich meine, dass ihr ein Buch gelesen habt, das einfach inhaltlich für euch so herausfordernd war, vielleicht kennt ihr das, dass man nur 2, 3 Sätze liest, dann muss man das Ding wieder zusammenklappen und drüber nachdenken. Und irgendwann gibt man einfach auf, weil es zu anstrengend ist. Mir ist das zum ersten Mal passiert, vielleicht habe ich vorher immer die falschen Bücher gelesen, Klammer zu, kann mich noch rückerinnern, als wir im Südsudan waren, da waren wir gerade abgesetzt worden von so einem kleinen Flugzeug mitten im Kriegsgebiet, um da mit einem kleinen Team zu leben und zu arbeiten. Und ich habe mir gedacht, Mensch, also ich kann mir jetzt wirklich keine andere Situation mehr vorstellen, wo man mehr die Führung des Heiligen Geistes braucht als in so einer Situation. Also habe ich gedacht, wieder als typischer Kopfmensch natürlich, ne, belies dich mal drüber. So gehe ich immer vor im Leben. Ich lese dann erstmal was theoretisch, dann versuche ich es umzusetzen. Es gibt da sicher effektivere Modelle. Und dann habe ich mir so ein Buch hatte ich dabei von Andrew Murray, ein alter Schreiber, The Spirit of Christ. Und ich habe das angefangen zu lesen, das ging mir wirklich so, ich konnte dieses Buch nicht zu Ende lesen, mir war das einfach zu tiefgründig, zu starker Tobak, hat mich zu sehr herausgefordert und ich konnte das damals einfach hin und vorne nicht umsetzen, teilweise auch gar nicht nachempfinden, was da stand. Also habe ich es geschlossen und ich muss ehrlich sagen, ich habe es bis heute nicht gelesen. Vielleicht sollte ich meine eigene Predigt heute zum Anlass nehmen, da mal weiter zu lesen. Und ich denke, so geht uns das manchmal auch mit dem Heiligen Geist, wenn wir da Anknüpfung dran finden wollen, wenn wir uns da weiter Gedanken drüber machen wollen. Das ist sicherlich die Person der Trinität, die am schwierigsten zu ergreifen und zu begreifen ist. Ich habe dann hier noch so in dem Buch unten gelesen, das ist in der Christian Maturity Library rausgegeben. Das hat mich dann ein bisschen besänftigt und mir gedacht, ich bin einfach noch nicht reif genug. Das ist die Bibliothek der reifen Christen. Ich habe mal nachgeschaut, was Martin Luther in seinem kleinen Katechismus zu dem Thema Heiliger Geist sagt. Der handelt das leider recht schnell ab, also hat mir jetzt auch nicht so viel geholfen bei der Predigtvorbereitung. Er schreibt da, ich glaube an den Heiligen Geist, was heißt das? Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt. Unterhalten. Aber ich habe mir gedacht, diese Aussagen sind doch ein guter Startpunkt und können mir auch vielleicht ein bisschen so eine Gliederung liefern für meine Predigt. Und ich habe gedacht, ich glieder die auch so, wie der kleine oder große Katechismus gegliedert ist, indem ich einfach so ein paar Leitfragen stellen. Das wollte ich natürlich nicht nur selber mir diese Leitfragen ausdenken. Darum habe ich eine kleine Umfrage auf dem Hof des Christhauses gemacht. Da hilft ja da immer das gemeinschaftliche Leben und habe mal so ein paar Leute gefragt, die da beim ersten Sonnenschein im Februar ihren Kaffee draußen getrunken haben, was sie eigentlich für Fragen interessieren würden. Katrin lacht, die war auch dabei. Wenn es also die falschen Fragen waren, beschwert euch bei ihnen. Und ich habe mir ferner gedacht, ich möchte diese Predigt eigentlich gestalten, dass wir das eben gemeinsam hören auf Gott. Und man kann ja schlecht nur über den Heiligen Geist predigen, das geht nicht. Das ist ein Oxymoron, sagt man, das macht in sich keinen Sinn, sondern wir müssen natürlich mit dem Heiligen Geist reden. Denn er möchte ja durch die Predigt und durch sein Wort auch zu uns reden. Und von daher möchte ich, dass wir immer gemeinsam zwischen den verschiedenen Punkten, wenn ich so dieses Bild dann in der richtigen Auflösung einblende, einen Tese-Choral immer nur 5-mal miteinander singen, dieses Veni Creator Spiritus. Und das soll uns vielleicht so in einer Haltung der Anbetung und des Hörens auf Gott halten. Und wir können gleichzeitig meine 5 kurzen Predigtpunkte dann immer nochmal einfach so in uns sacken lassen und aufnehmen und während dem Singen auch gleichzeitig den Heiligen Geist bitten, was er uns persönlich damit sagen will. Ich stimme das mal an. Ich hoffe, ich kriege das halbwegs hin und ihr könnt damit einstimmen. Viele kennen wahrscheinlich den Choral. Veni Creator Spiritus. Singt mal mit fünfmal. Veni Creator Spiritus.
Veni Creator Spiritus. Veni Creator Spiritus. Veni Creator Spiritus.
Der Heilige Geist ist da. Ich glaube an den Heiligen Geist. Wer ist der Heilige Geist? Wenn wir uns darüber kurz Gedanken machen wollen, müssen wir erstmal uns kurz über die Trinität Gedanken machen. Hier sehen wir so eine alte Ikone, die drei Figuren der Dreieinigkeit abbilden. Der Heilige Geist ist die dritte Person des trinitarischen Gottes. Er ist die Person, die vom Vater ausgeht, mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. So sagt uns das Glaubensbekenntnis von Nicäa. Und heute ist, denke ich, der Heilige Geist bei vielen auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil er einfach schwerer zu begreifen, zu ergreifen ist als die anderen beiden Figuren der Trinität, der Vater und der Sohn. Mit dem Vater, denke ich, können wir erstmal mehr anfangen, einfach aus unserer eigenen Biografie, sei das jetzt, dass wir da positiv oder negativ geprägt sind, aber unter Vater kann sich jeder was vorstellen. Wir können das Vaterbild Gottes, denke ich, gut be- und ergreifen, wenn wir im Alten Testament lesen, wo dieser Gottvater in Aktion geschildert wird. Und natürlich können wir uns auch Gott, den Sohn, einfacher, greifbarer, fassbarer vorstellen, weil er einfach in Jesus auf die Welt gekommen ist, Mensch geworden ist. In den Evangelien können wir, denke ich, einfach und gut nachvollziehen, was die Sohnschaft Gottes bedeutet. Aber der Heilige Geist ist eben der dritte im Bunde, auch eine eigenständige Person, wie wir hier sehen, der Dreieinigkeit Gottes. Und ich denke, hier muss auch ein Stück weit einfach ein Mysterium bleiben. Ich will jetzt auf keinen Fall versuchen, in dieser Predigt die Trinität zu erklären, etwas zu erklären, was ich selber eigentlich gar nicht letztendlich verstehe. Aber ich möchte einfach so sagen, dass viele dieser gedanklichen Stützen eigentlich sich nicht als tragfähig erwiesen habe, die ich bisher auch selber zur Erklärung verwendet habe, als ich mich jetzt zum Beispiel nochmal darüber belesen habe. Zum Beispiel so eine gängige Erklärung ist ja so die drei Zustandsformen, Aggregatzustände des Wassers zu verwenden für die Dreieinigkeit, also eben in flüssiger Form, in Dampfform und dann in gefrorener Form als Eis. Aber das trifft es irgendwie nicht so ganz, weil das Wasser kann eben nur immer einer dieser Zustände sein. Aber Gott ist alles zur gleichen Zeit. Wir sollten vielleicht bei der Trinität uns nicht so sehr an der Zahl 3 aufreiben. Die Betonung liegt eigentlich mehr auf der Einigkeit, auf der Einheit zwischen diesen drei Personen. Das, denke ich, bildet diese Ikone sehr schön ab. Dreieinigkeit ist seit Anbeginn der Schöpfung ein Wesenszug Gottes. Mit der Schaffung der Welt öffnet der Dreieinige Gott seine Liebe für andere. Aber die Dreieinigkeit beschreibt auch das Ziel der Schöpfung. Denn wir sind eingeladen zur Gemeinschaft mit dem göttlichen Wir. Und die Dreieinigkeit bietet uns zumindest eine mögliche hilfreiche Annäherung an den Heiligen Geist. Aber es bleiben auch Fragezeichen und denke ich, das ist auch gut so, weil es bewahrt uns davor, alles erklären zu wollen. Es schützt uns vielleicht auch ein Stück weit vor falscher Nähe zu dem dreieinigen Gott. Eine weitere Möglichkeit der Annäherung an den Heiligen Geist ist, dass wir einfach gucken, wie der Heilige Geist sonst in der Bibel bezeichnet wird. Jesus bezeichnet ihn zum Beispiel als Paraklet, was man mit Tröster oder Beistand übersetzen kann, sowie auch als Geist der Wahrheit. Im Neuen Testament kommt er noch vor als Geist Christi, Geist des Herrn, Geist Gottes, Geist der Herrlichkeit, Geist der Verheißung. Der Heilige Geist, der zeigt sich auch in verschiedenen Bildern. Er zeigt sich zum Beispiel als lebendiges Wasser, als Feuer, das alles verwandelt, was es berührt, als dunkle oder als lichte Wolke, in der sich die göttliche Herrlichkeit offenbart. Oder als Taube, was ich als Leitbild für meine Anschauung hier gewählt habe. Das ist, glaube ich, ein Fenster aus dem Petersdom in Rom. Also als Taube, die bei der Taufe auf Christus herabkommt und auf ihm bleibt. Und ich denke, dass diese vielen Bilder, da muss man sich einfach mal Zeit nehmen, die zu überlegen, die zu meditieren, dass die schon eine eigene deutliche Sprache sprechen. Nämlich der Heilige Geist zeigt sich in ganz verschiedenartiger Form. Das heißt, Gott wählt verschiedenste Wege, um uns zu erreichen. Aber in gewisser Weise ist er auch unberechenbar und bleibt der andere. Lasst uns das einfach nochmal sacken lassen, indem wir wieder fünfmal singen, Veni Creator Spiritus. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Eine zweite Frage, die sich mir und uns auch bei meinem kurzen Interview gestellt hat, war: Ich glaube an den Heiligen Geist. Wie wird das Wirken des Heiligen Geistes in der Bibel beschrieben? Das ist ja eng schon mit dem letzten Punkt verknüpft. Und da kann man so zwei grobe Bereiche, denke ich, unterscheiden, nämlich im Alten und im Neuen Testament. Im Alten Testament hat der Heilige Geist erstmal mehr durch Einzelpersonen gewirkt, zu Einzelpersonen gesprochen, bei einer Einzelperson vollmächtig in bestimmten Charakteren der Richter, zum Beispiel wie Josua, oder bei einzelnen Propheten, wie zum Beispiel Daniel. Der hat sich dann mehr so ekstatisch, charismatisch bemerkbar gemacht. Der kam also in dem Fall auf einzelne Menschen und hat die zum Beispiel mit großer Redegewandtheit, mit Vollmacht oder auch mit politischer Klarsicht für das Volk Israel ausgestattet. Eine der bekanntesten Propheten ist sicher Hesekiel. Ich habe da mal hier so ein Fresko abgebildet, wo er praktisch da das Reden Gottes empfängt durch den Heiligen Geist. Und seine Begegnung mit dem Heiligen Geist deutet jetzt aber schon eine neue Dimension an, nämlich dass der Heilige Geist in der Zukunft eben nicht nur zu Einzelnen reden wird, sondern für alle verfügbar sein wird. Und wir können in Hesekiel 36 diesen bekannten Satz lesen: Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz aus Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gab. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Also hier ist nicht mehr nur von einer kurzen charismatischen Begegnung die Rede, sondern von der dauerhaften Eingabe des Geistes Gottes in die Menschen. Im Neuen Testament zeigt sich da nochmal eine ganz andere Dimension des Heiligen Geistes. Jesus, in ihm kann der Heilige Geist ungehindert wirken. Und durch sein Leben demonstriert Jesus für uns auch, wie im Idealfall ein geisterfülltes Leben aussehen kann. Seit der Himmelfahrt Jesu ist ja dann die Kirche als Stellvertreter bis zum Tag der Wiederkunft Jesu eingesetzt. Und an Pfingsten kommt es dann schließlich zur Ausschüttung des Heiligen Geistes, hier abgebildet, um die junge Kirche für diese Aufgabe auszurüsten. Der Geist ist nun für alle verfügbar, die an Christus glauben. In der Apostelgeschichte können wir, denke ich, sehr anschaulich lesen, was es bedeutet, wie der Heilige Geist in Aktionen wirkt. Wir lesen von der mutlosen Verkündigung der jungen Gemeinde. Wir erfahren über Wunder, Heilungen, die dort praktisch an der Tagesordnung waren, über radikale Jüngerschaft eines Petrus, eines Paulus, eines Stephanus, die teilweise ihr Zeugnis mit dem Tod oder zumindest mit Verfolgung und ziemlichen Gegenwind bezahlen. Wir lesen über sorgloses Umgehen mit dem eigenen Besitz. Und das alles ist durch den Heiligen Geist gewirkt und macht damals die Gemeinde für ihr Umfeld attraktiv. Und ich denke, auch wenn wir selber nicht mehr in der Zeit der ersten Apostel leben, so ist es doch noch der gleiche heilsgeschichtliche Zeitabschnitt. Da gibt es sicher verschiedene theologische Meinungen. Das weiß ich. Darüber wollen wir hier heute nicht reden. Ich gebe hier nur meine eigene Meinung wieder. Aber ich denke, dass für unser Gemeindeleben und für unser persönliches Leben noch die gleiche Dynamik des Geistes zur Verfügung steht, wie wir sie in der Apostelgeschichte lesen können. Und es liegt an uns, diese für unser Leben persönlich und für unsere Gemeinde, für uns als Christustreff nutzbar zu machen. Und deshalb wollen wir noch einmal gemeinsam singen. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. So lautet, denke ich, die nächste naheliegende Frage. Ich glaube an den Heiligen Geist. Wie wirkt der Heilige Geist im Leben der Gemeinde? Wie schon erwähnt, kann die Schilderung der Apostelgeschichte sozusagen als Blaupause auch für unser Gemeindeleben dienen. Schöne Gebäude, wie wir sie ja haben, ausgefeilte Beamertechnik und Tontechnik, das ist alles schön und gut und wichtig. Aber was hat denn die Menschen im ersten Jahrhundert in die Gemeinden gezogen? Das war die Radikalität, mit der die ersten Christen das Reich Gottes verkündet und gelebt haben. Und das ging nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Ich denke nicht, dass die ersten Christen damals zum Beispiel automatisch großzügiger, edler, weniger geizig waren, als wir das heute sind. Die grundlegende menschliche Natur hat sich über die Geschichte wenig verändert. Es war das Leben im Geist, diese neue Wirklichkeit, die die ersten Christen bewegt hat, einfach radikal anders zu sein. Und wir können in der Gemeinde vor allem in drei Bereichen den Heiligen Geist erfahren, die gleichzeitig auch traditionell die Wesensmerkmale der Kirche beschreiben. Das ist zum einen das Zeugnis oder die Verkündigung, auch Martyria genannt, nicht nur in der Predigt, sondern auch in unserer persönlichen Berichterstattung. Wir haben das ja auch immer wieder, dass Leute Zeugnis geben, wie Gottes Geist in ihrem Leben gewirkt hat. Dann erfahren wir das im Gottesdienst, in der Liturgia. Das ist die Gestaltung unseres Gottesdienstlebens, die den Lobpreis mit einschließt, die bei uns auch alle 4 Wochen das Abendmahl mit einschließt. Und dann ist es letztlich noch der dritte Bereich, der sogenannte Brüderdienst, die Diakonia. Da versteht man alle Aspekte des Dienstes am Menschen im kirchlichen Rahmen. In diesen drei Bereichen wirkt der Heilige Geist traditionell in der Gemeinde. Und ich denke, das tut er auch in unserer Gemeinde. Und wenn wir das Glaubensbekenntnis gemeinsam sprechen, bestätigen und bekräftigen wir unseren Glauben, dass der Heilige Geist in unseren Gottesdiensten, der Verkündigung und in unserem Dienst am Menschen da ist, diese leitet und zum Bau des Reiches Gottes einsetzt. Wir brauchen den Heiligen Geist, wenn wir uns hier jeden Sonntag treffen. Was erwarten wir, wenn wir hierher kommen? Dass er zu uns redet? Dass Veränderung geschieht? Veni Creator Spiritus,
Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus.
Natürlich sind wir hier alle als Individuen zusammen, und so wie der Heilige Geist mit der Gemeinde einen Weg geht, so redet er auch zu uns persönlich. Oh, das war jetzt eins zu schnell. Ich glaube an den Heiligen Geist. Wie wirkt der Heilige Geist in meinem persönlichen Leben? Und da sind es vor allem 4 Bereiche, die das Wirken des Heiligen Geistes in unser aller Leben ausmacht und die auch so ein bisschen vielleicht sogar chronologisch angeordnet sind. Das Ganze fängt an mit der geistlichen Geburt. Hier sehen wir nochmal so das Pfingstereignis abgebildet in einer anderen Darstellung, was ja eben auch die geistliche Neugeburt für die damalige Gemeinde, für die Urchristen bedeutet hat. Hier so dargestellt mit Flammen, die auch über den Köpfen der Einzelnen, der Jünger, der Apostel schweben. Was macht der Heilige Geist in unserem persönlichen Leben? Er öffnet uns erstmal die Augen für Gottes Wahrheit. Vorher sind wir blind und wir können es auch naturgemäß nicht anders sein. Wir brauchen Gottes Geist, um uns die Augen zu öffnen. Ohne das Handeln des Heiligen Geistes können wir Gott nicht finden. Das können wir nicht mit intellektueller Akrobatik oder sonstigen Bemühungen machen. Und das ist auch, denke ich, gut so. Das hält uns demütig, das zeigt uns unsere rechte Stellung gegenüber Gott. Der Heilige Geist macht uns geistlich lebendig, die wir vorher durch unsere Sünde tot waren. Ihr kennt die Geschichte von Nikodemus, als er zu Jesus kommt und Jesus ihm erklärt eben diese Neugeburt, die notwendig ist. Der Heilige Geist gibt uns den Blick für die Realität des Reiches Gottes. Aber die geistliche Geburt ist natürlich nur der Anfang eines längeren Weges, sondern der Heilige Geist schenkt uns als zweiten Bereich auch geistliches Wachstum. Jesus spricht von dem Heiligen Geist als Ratgeber. Und wir brauchen den Heiligen Geist für alle Aspekte unseres geistlichen Wachstums. Er ist derjenige, der den mühsamen Job nicht scheut, uns langsam in das Bild Christi umzuwandeln. Wie toll, dass wir in ihm einen Ratgeber, Coach, Mentor haben, den wir zu jeder Tages- und Nachtzeit um Rat fragen können, der uns auf diesem oft schwierigen, manchmal holprigen Weg, der von Erfolgen, aber auch von Niederlagen gezeichnet ist, treu begleitet. Ein dritter Aspekt, wie der Heilige Geist in unserem Leben wirkt, er gibt uns Geistesgaben. Das ist natürlich ein riesengroßes Thema für sich, das ich jetzt einfach nur so global erwähnen kann. Aber ich bin dankbar, dass wir hier im Christustreff die Haltung vertreten, dass alle Geistesgaben, die wir in der Bibel finden, auch heute noch gültig und wirksam sind. Der Heilige Geist gibt uns Gaben, die wir zum Wohl der Gemeinde und unseres Nächsten einsetzen dürfen. Und er gibt gerne. Das heißt, wenn wir unsere bestehenden Gaben pflegen und einsetzen, dürfen wir ihn gern auch um weitere Gaben bitten. Und als letzten Punkt, da habe ich kein Bild dazu, war schwer zu finden, der Heilige Geist gibt uns geistliche Kraft. Er gibt uns nämlich die Kraft und die Autorität, das zu tun, wozu er uns ruft. Und mit dieser geistlichen Kraft ist nicht nur so eine Portion Extrakraft gemeint, wenn wir uns halt so praktisch ein bisschen mehr zusammenreißen, sondern es ist eine völlig andere Dimension gemeint. Wir merken, wenn wir unser Leben im Ausliefern, dass jemand anders in uns mächtig ist, dass wir einfach nicht mehr aus unseren eigenen Ressourcen, aus unserer eigenen Kraft handeln. Viele von uns haben das schon mit ein oder anderen Auswirkungen selber erfahren. Das sind oft sehr persönliche Geschichten, aber ich denke, viele können das bezeugen, was es bedeutet, wenn so die Kraft des Heiligen Geistes, wenn man das erfahren hat, was das bedeutet für das eigene Leben, für den Dienst, für die Nachfolge. Die Voraussetzungen, um geistliche Kraft zu empfangen, sind so einfach wie auch schwierig, nämlich völlige Hingabe an Gott, kein Hintertürchen offen halten, unbekannte Sünde, Gleichgültigkeit, Unglaube oder schlichtweg die Angst, Gott ganz die Kontrolle über unser Leben zu geben, kann uns daran hindern, die Kraft des Heiligen Geistes zu erfahren. Will ich das? Willst du das? Geistliche Kraft ist ja niemals Selbstzweck, sondern rüstet uns aus, damit Gott seine Zwecke mit uns in vollmächtiger Weise verfolgen kann. Kein bequemes Leben, eventuell gefährlich, aber spannend und lohnend. Wollen wir uns beim nächsten Chorus gemeinsam danach ausstrecken?
Veni Creator.
In meinem letzten Punkt möchte ich einfach noch praktisch werden. Entscheidend ist ja wirklich, wie wir den Heiligen Geist in unserem Alltag leben. Denn da entscheidet sich unser Christsein, da ist der Prüfstein auch für alles, was wir hier im Gottesdienst erleben und erfahren. Ich glaube an den Heiligen Geist. Wie kann ich das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Alltag fördern? Und ich denke, ein guter Startpunkt für diese Überlegung ist ein bekannter Vers aus dem Römerbrief. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Warum ist das ein guter Startpunkt? Weil uns dieser Vers aus dem Römerbrief zeigt, wir sind nicht die Macher. Ich bin nicht der Initiator, der Geist, nimmt sich unserer Schwachheit an. Er ist derjenige, der beginnt, in uns zu wirken. Er initiiert, er hilft, er stupst uns an. Aber der Heilige Geist erwartet auch Antworten. Es gibt von unserer Seite Verhaltensweisen, die ihm den Weg bahnen, und solche, die das Wirken des Geistes eher bremsen. Wie können wir also das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Alltag fördern? Da gibt es sicherlich sehr viele Wege und ich möchte einfach nur exemplarisch einige Wege oder Aspekte nennen, die mir für mein Leben wichtig sind. Und vielleicht können wir ja auch noch nach dem Gottesdienst ins Gespräch kommen, was es dann noch für viele andere Wege oder Möglichkeiten gibt. Den ersten Punkt habe ich Sündenerkenntnis oder Herzensprüfung genannt. Ich denke, das ist ein ganz zentrales Element, wo wir einfach auf der Hut sein müssen, dranbleiben sollen, dass wir wirklich so einen Lebensstil kultivieren, indem wir einfach auch Gott immer wieder unsere Fehltritte, unsere Fehler bekennen. Das kann sich ja rasch einschleifen, man kann auch rasch in so ein bisschen Selbstgerechtigkeit verfallen als Christ. Und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, wo wir die Wirkung des Heiligen Geistes dämpfen. Der Heilige Geist schärft unser Gewissen und eigentlich ist das so ein ganz guter Punkt, dass man sich selber mal überprüft, je länger wir in der Nachfolge sind, desto schärfer sollte unser Gewissen eigentlich werden, desto sensibler sollten wir werden, wo wir einfach daneben liegen, wo wir uns blöd benommen haben, wo wir andere Menschen verletzt haben. Wenn das eher ab als zunimmt, dann wäre ich kritisch oder selbstkritisch. Der Heilige Geist ist da, denke ich, sehr dezidiert, prüft unser Gewissen sehr scharf. Und das macht er nicht, um uns niederzumachen, sondern daran ist wirklich unsere Freiheit in der Nachfolge auch geknüpft. Ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt in der Nachfolge, denn er hält uns demütig, auch wenn wir Christus mit der Zeit ähnlicher werden. Der Gründer des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola, der hat da so eine gute Gewissensprüfung entwickelt für seine Mönche. Ich mache das auch nicht regelmäßig, aber manchmal am Abend, dass man sich einfach noch vom Einschlafen Zeit nimmt, dass man nicht liest, bis man pottmüde ist und einem die Augen zufallen, sondern dass man nochmal so den Heiligen Geist bittet in den zurückliegenden Tag und mit dem Heiligen Geist so in seinen Gedanken den ganzen Tag nochmal Revue passieren lässt. Von morgens bis zum Abend. Und das klappt echt gut, also zumindest bei mir, dass da Gottes Geist mich eigentlich recht gut darauf aufmerksam macht, auf Bereiche, wo ich daneben gelegen habe, wo ich mich vielleicht nicht so gut verhalten habe. Und ich kann ihn um Verzeihung bitten, aber genauso wichtig, ich kann auch Sachen dann mit anderen Menschen, wo die beteiligt war, das zurechtrücken am nächsten Tag, dass ich mich vielleicht nochmal bei meiner Frau entschuldige oder bei meinen Kindern oder bei einem Arbeitskollegen. Der Heilige Geist tut das gerne. Und wir müssen aber einfach die Freiräume dazu schaffen in unserem Tagesablauf, in unserem Leben, dass er das auch tun kann. Ein anderer Punkt, den ich mir notiert habe, ist Fasten, Stille, Einsamkeit. Einfach Freiräume schaffen im eigenen Leben, in denen der Heilige Geist zum Wirken kommen kann. Ich denke, da muss jeder seinen Weg finden, auch je nach Familiensituation. Bei uns mit 4 kleinen Kindern ist die Stille am Morgen weitgehend passé. Das kommt jetzt langsam wieder, aber man kann sich da andere Freiräume suchen. Ich treffe mich einmal pro Woche zum Beispiel mit einem Freund schon seit 3 Jahren. Wir fasten an dem Tag gemeinsam, wir machen früh Zweierschaft und beten füreinander. Können dann einfach auch noch die Mittagspause nutzen, statt zu essen. Ich latsche dann immer oben an der Uni neben unserem Institut durch den Botanischen Garten und bete für die Welt und versuche für Gott auch auf Gott zu hören. Und so gibt es viele Bereiche. Manchmal muss man sich ein ganzes Wochenende frei nehmen und sich die Zeit nehmen, um auf Gott zu hören. Das sind ja alles Dinge, die, sagen wir mal, unserem Tenor, unserer Gesellschaft völlig entgegenwirken, die immer mehr nach Geschwindigkeit, nach Hetzerei aus ist. Und hier brauchen wir einfach Selbstdisziplin, um uns solche Freiräume in unserem Leben einzuplanen. Als dritten kurzen Punkt habe ich mir noch Fürbitte, Gebet notiert. Das dringt ja hier auch so raus aus unserem Vers im Römerbrief. Wir können den Heiligen Geist da wirklich auch bitten, uns zu leiten, und er tut das. Mir geht das auch oft so, wie das hier beschrieben ist. Ich denke manchmal, ich bete immer für die gleichen Sachen und Gott muss das auch langsam nerven, und dann denke ich auch, dass man nicht so gebetsmühlenartig alles wiederholen soll. Ich mache mir schon manchmal ernsthaft Gedanken, soll ich jetzt über die gleiche Sache 3-4 Mal pro Woche beten? Gott hat es ja eigentlich schon gehört. Da gibt es einfach widersprüchliche Angaben auch in der Bibel dazu, aber wir können auch in der Fürbitte an den Punkt kommen, wo wir einfach still sind und den Heiligen Geist in uns Anliegen hochbringen lassen können, für andere Menschen, für Situationen in der Welt, Dinge, für die wir vielleicht spontan gar nicht so gebeten hätten. Er führt uns da gerne. Und als letzten Punkt habe ich mir notiert, Gaben erkennen und einsetzen. Wir haben das vorhin ja schon angesprochen, einen Punkt. Es gibt da viele gute Literaturkurse dazu, wie man seine eigenen geistlichen Gaben rausfindet. Ich denke, das ist ein Privileg, dass wir diese Gaben von Gott haben. Und das gehört zu unserer Verantwortung in der Nachfolge, die rauszufinden und auch einzusetzen. Denn jede Gabe will und muss auch trainiert werden. Und dazu möchte ich uns einfach ermutigen. Was ist die Quintessenz von dem Ganzen, von den Ausführungen über den Heiligen Geist? Ich denke, ich möchte uns dazu anregen, ermutigen, dass wir einfach immer wieder um den Heiligen Geist bitten. Wir brauchen ihn für unsere Gottesdienste, für unser persönliches Leben. Wir brauchen ihn so dringend, so verzweifelt. Ohne ihn gibt es kein Christsein, gibt es keine Nachfolge. Und das wollen wir jetzt nochmal in unserem letzten Chorus tun und dann verlese ich noch ein abschließendes Gebet. Veni Creatus in meiner Büchersammlung so ein Buch gefunden, Gebete zum Heiligen Geist. Das ist ein Gebet eines Kirchenlehrers und Bischofs, der Ende des 17. Jahrhunderts geboren wurde. Alfons von Liguori. Heiliger Geist, du hast die Herzen der Apostel in heiligem Eifer entflammt. Entzünde auch in meinem Herzen die Liebe zu dir. Göttlicher Geist, stärke mich gegen die bösen Geister. Du erscheinst in Gestalt einer Taube, verleihe mir Reinheit der Sitten. Du bist ein Licht, erleuchte mich, damit ich die ewigen Dinge erkenne. Du bist ein Wehen voller Sanftheit, fege weg die Stürme meiner Leidenschaften. Du erscheinst in Form von Zungen, lehre mich, dich unablässig zu preisen. Du bist wie eine Wolke, möge mich der Schatten deines Schutzes bedecken. Du bist der Urheber aller himmlischen Gaben. Ich beschwöre dich, belebe mich durch die Gnade, heilige mich durch deine Liebe, führe mich durch deine Weisheit, in deiner Güte nehme ich an als dein Kind und rette mich in deiner unendlichen Barmherzigkeit. Amen.